Einen wunderschönen guten Abend, hallihallo. Wie geht's euch gerade? Einmal kurz die Hand heben für alle Leute, die jetzt den Tag über hier waren heute. Ja? Heute hatten wir Supervision in der Gemeinde, ne? Und da war auch relativ viel zu tun. Deshalb, okay. Man merkt sofort, dass Heinz nicht da ist. Weil. Na, ich meine, weil die Fenster zu sind. Ne? Wegen Sauerstoff, ne? Wollen wir kurz ein bisschen Sauerstoff reinlassen? Das wäre vielleicht ganz gut, ne? Nicht, dass gleich alle einschlafen. Ja, na, ich glaube schon, ich merke selber, dass ich ein bisschen müder werde, wenn es ein bisschen stickig ist. Gerade wenn so ein paar Leute im Raum sind. Ihr merkt, ich habe heute einen Anzug an. Ja, woran mag das wohl liegen? So sehe ich normalerweise aus, ne? Während des gesamten Sabbats, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sehe ich dann meistens so aus. Nicht immer blau, mal schwarz. Ich wollte auch, dass ihr mich mal so seht, ne? Mal zur Abwechslung, ne? In meiner Arbeitskleidung. Ach ja, nee, Quatsch. Ich freue mich, wir haben auch die Kinder heute dabei, weil ich kann mich nicht in drei Teile teilen. Und auch meine Verlobte ist jetzt übers Wochenende unterwegs, dann kann sie nicht. Und ich will, dass auch unsere Geschwister ein bisschen Gottesdienst erleben dürfen. Deswegen will ich mit einer kleinen Geschichte einleiten. Und hoffe, dass jeder sich damit ein Stück weit identifizieren kann, weil die Ableitungen, die wir dann machen, für unser Leben relevant sind. Okay. Wir haben einen Körper. Unser Körper hat unterschiedliche Organe. Und wir haben ganz viele Redewendungen. Kennt ihr diese Redewendung? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Na? Mir wurde mulmig im Magen. Kennt ihr so Gefühle? So diese Redewendung? Na? Folgende Situation. Vielleicht kennen Kinder das gut, wenn Eltern mal für ein paar Stunden weg sind, na, dann nennt man das ja meistens stromfrei. Na? Wenn mal man das Haus, die Wohnung für sich hat. Na? Ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Für mich war es so, wenn meine Eltern mal für ein paar Stunden weg waren, dann war Ruhe. Dann hatte ich die Wohnung für mich. Und es gab dann unterschiedlichste Situationen. Mal musste ich aufräumen, da gab es eine Liste an Aufgaben, erledige dies und jenes in der Abwesenheit. Staubsaugen, Geschirr waschen und sowas. Und ich habe bis zur letzten Sekunde gewartet, um dann so zu tun, als hätte ich schon die ganze Zeit fleißig gearbeitet. Ne? Aber dann gab es auch so diesen einen Moment, wo ich zu Hause, im Sturmfrei, dann überlegt habe, was kann man zu Hause so alles machen? Und dann habe ich einen Ball gesehen. Und dann wollte ich mit dem Ball spielen. Ja, im Haus, in der Wohnung. Die Wohnung ist nicht sonderlich groß. Und ihr könnt euch denken, was passiert ist. Ball gespielt, etwas hingefallen, zerbröselt. Ich glaube, es war eine Vase oder sowas. Und in dem Moment, als diese Vase auf dem Boden aufschellt, in 1000 Stücke zerspringt, rutscht mir mein Herz in die Hose. Weil ich mir überlege, boah, was hast du da gerade gemacht? So, da gehen einem so 1000 Sachen durch den Kopf. Hätte ich jetzt wirklich mit dem Ball spielen sollen? Das war keine gute Idee. Wieso machst du sowas? Wie werden deine Eltern darauf reagieren? Ja, es gibt Vasen, die sind egal. Dann gibt es andere Vasen, die sind wertvoll. Ja? Vielleicht haben die sentimentalen Wert. Da hängt man so ein Stück weit dran. Und dann kommt so eine Spannung auf. Und die Spannung ist verbunden mit der Ankunft meiner Eltern und deren Reaktion. Kennt ihr sowas? So ein Gefühl, wenn das Herz in die Hose rutscht, man so richtig komisches Bauchgefühl hat, man sich denkt, boah, was passiert hier? In dem Moment realisieren wir, ich habe was verbockt. Ich habe etwas verbockt. Und im Leben kann es passieren, dass wir immer wieder in solchen Situationen begegnen, in denen uns das Herz in die Hose rutscht. Manchmal vielleicht in Verbindung mit Familie, mal in Verbindung mit Arbeitgebern, Freunden, Bekannten, wo wir merken, da habe ich gerade echt daneben gegriffen, das war nicht in Ordnung. Man kann dieses Gefühl auch als Schuld beschreiben, weil man realisiert, dass man hier etwas falsch gemacht hat. Jetzt ist es so, dass je länger wir auf dieser Erde wandeln, je älter wir werden, wir eine Summe an Schuld ansammeln. Manchmal ist uns das bewusst, manchmal ist uns das nicht bewusst. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam ein Stück weit betrachten, welche Lösung uns Jesus präsentiert in der Bibel, wenn es um diesen Faktor von Schuld geht. Weil wir alle spüren das hin und wieder mal und merken dann, dass diese Reaktion von Schuld etwas mit uns macht, das uns in verschiedenste Richtungen treibt. Es gibt Leute, die laufen dann weg. Jetzt von zu Hause weglaufen, habe ich auch letzte Woche erzählt, na, ist nicht immer eine gute Idee. Manchmal kann man seinen Fehlern auch nicht ewig weglaufen, aber man versucht es. Man kann versuchen, offensiv damit umzugehen, das direkt zu thematisieren. Dafür habe ich auch nicht immer den Mut. Man kann die Augen zumachen und so tun, als wäre nichts gewesen. So. Aber dieses Gefühl, dass unser Herz in die Hose rutscht, das kennen wir. Damit sind wir vertraut. Aber manchmal merke ich, je älter ich werde, desto seltener habe ich dieses Gefühl. Und das Spannende ist, es liegt nicht daran, dass ich jetzt weniger Fehler mache. Vielleicht gewöhnen wir uns auch manchmal an diesen Aspekt von Schuld in unserem Leben, den wir versuchen zu rechtfertigen. Okay, so viel als Einleitung. Na, ihr seid im Zimmer etwas kaputt gemacht. Das ist so mein Gefühl gerade. Na, also, dass ich vermitteln will. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, was präsentiert Jesus als Lösung für dich und mich. Und wir wollen uns gemeinsam eine Bibeltextstelle anschauen, die im Johannesevangelium steht. Und dort Kapitel 15. Johannes Kapitel 15 und dort die Verse 12 bis 17. Die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und ich will die Predigt nicht allzu lang machen. Ich habe schon mal erzählt wahrscheinlich, ne? Die kürzeste Predigt, die ich je gehalten habe, ging gute 7 Minuten. Also passt auf, es könnte jederzeit vorbei sein. Johannes Kapitel 15 und dort die Verse 12 bis 17. Jesus spricht mit seinen Jüngern und gibt ihnen wesentliche Elemente des Lebens, des Glaubens mit auf den Weg. Und wir lesen hier ab Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. In diesen paar Versen steckt so viel Sprengstoff für unser aller Leben. Weil Jesus uns einen Weg aufzeigt, der so dramatisch anders ist als alles, was uns beigebracht wurde. Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und da könnte man jetzt etliche Bibeltextstellen herauslesen, bei denen Jesus seine Liebe und die Qualität seiner Liebe beschreibt. Und die Qualität seiner Liebe liegt darin, dass Jesus auf diese Welt kam, um für uns zu sterben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, seine Liebe ist nicht nur eine bloße Formulierung von Sätzen und von Worten, sondern es ist eine Handlung. Eine Handlung, die bis ans Äußerste geht und nicht an sich selbst festhält. Und Jesus beschreibt genau das dann in Vers 13, indem er beschreibt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ich hoffe, dass von uns noch keiner in der Situation war, in der es um Leben und Tod ging, wo man die Wahl hat, okay, werfe ich mich jetzt vor die Kugel für meine Freunde oder nicht? Aber im Bild gesprochen sagt Jesus genau das. Bist du bereit, für deine Freunde zu sterben? Egal, ob du es bist oder nicht, ich bin das. Jesus ist bereit, für seine Freunde zu sterben und sagt, eine größere Liebe als das gibt es nicht auf dieser Welt. Und Jesus tut genau das. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde, mit einem kleinen Zusatz, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und dann erinnern wir uns, was hat Jesus gepredigt? Wie ist er auf Leute zugegangen? Wie hat er mit ihnen geredet? Was hat er in den Vordergrund gestellt? Was hat er kritisiert? Was hat er gelobt? Und da merken wir, dass Jesus im Umgang mit Menschen liebevoll ist, mitfühlend ist, ihnen die Hand reicht und ihnen eine zweite, dritte, vierte, fünfte, ihr könnt weiterzählen, Chance gibt. Jesus ist jemand, der mit offenen Augen um die Welt, durch die Welt geht und Leuten Chancen gibt, um sie einzuladen, Teil des Evangeliums zu sein, zu hören, was Gott eigentlich will. Und dann kommt für mich so ein Stück weit die Bombe. Auch vor allem für uns als Gemeindeglieder, so, ne? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Wir sitzen in der Gemeinde. Wir lieben Jesus. Wir lesen sein Wort. Und manchmal haben wir schon das Gefühl, ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe Jesus erwählt. Ja. Unter all den Religionen, für die ich mich hätte entscheiden können, habe ich mich für Jesus entschieden. Ist das wirklich so? Hat sich nicht viel mehr Jesus für dich entschieden? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Im ersten Johannesevangelium gibt es so diesen einen Vers, wo beschrieben wird, nicht wir lieben Gott, sondern er hat uns zuerst geliebt. Also was ist die Quelle unserer Überzeugung als Christen? Die gehen immer von Gott aus. Gott ist Mittelpunkt und Ursprung unseres Glaubens. Und er liebt. Jetzt ist Liebe so eine Sache, die herausfordernd ist. Vor allem für uns. Ja, für mich auf jeden Fall, wenn ich im Straßenverkehr bin. Wenn jemand die Vorfahrt nimmt, denke ich mir auch, ah, da ist von Liebe manchmal nicht so viel zu sehen. Aber es ist auch nicht viel von Liebe zu sehen, wenn ich als kleines Kind zu Hause etwas kaputt gemacht habe. Wenn mir das Herz in die Hose rutscht. Es ist schwer von Liebe zu reden. Warum? Weil man ja etwas erwartet, das jetzt passieren wird. Meine Eltern kommen wieder und dann verliere ich meinen Kopf. Ja, weil ich eine Vase kaputt gemacht habe. Und dann kriege ich richtig Ärger. Mein Leben ist dann vorbei. Ja? Ich überspitze jetzt. Ja? Aber das ist so die Angst, die mich dann antreibt. Ich habe etwas falsch gemacht. Das Gefühl setzt sich fest, ich habe Schuld auf mich geladen. Mir ist das absolut bewusst. Und jetzt bin ich angewiesen auf die Milde meiner Eltern. Kriege ich die oder kriege ich die nicht? Ich habe sie oft bekommen. Ja? Aber manchmal war es so, man musste dann warten, man musste eine Spannung aushalten. Wie wird das denn werden, wenn die Eltern dann nach Hause kommen? No? Oder in anderen Situationen, wenn man mal eine schlechte Note geschrieben hat, vielleicht kennt ihr das, ja, man hat, ja, nee, Quatsch, ihr seid gute Schüler, ne? Ihr schreibt ja nur Einsen und so, ja? Ich war kein guter Schüler, ja? Ich habe mal auch schlechte Noten geschrieben. Und allein der Gedanke, mit dem Klassenheft dann das unterzeichnen zu lassen, habe ich richtig Bauchschmerzen bekommen. No? Wollte ich nicht immer. Was wieder auch zeigt, da gibt es Erwartungen, denen ich gerecht werden will, das bin ich gewohnt. Wie ist das bei Jesus? Wie ist das bei unserem Vater? Haben wir manchmal auch da Erwartungen, wie Gott mit uns umgehen wird? Und der Punkt ist, dass wir in Sachen Gott manchmal ganz falsche Vorstellungen haben. Die Vorstellung, die wir bei unserem Vater im Himmel haben, der mit einem strengen Auge auf uns blickt und wieder enttäuscht ist, weil Arthur hier gerade etwas in den Sand gesetzt hat. Das ist ein Gefühl, das ich habe. Es ist das Gefühl, das Gott hat, wenn er auf dich und auf mich blickt. Und ich will euch heute sagen, nein. Der Blick, mit dem Jesus dich ansieht, ist einer, der, wie wir ihn immer in der Bibel lesen können, der von Milde und von Freundlichkeit geprägt ist. Von Chancen geprägt ist, weil er weiß, was alles Gutes aus deinem Leben erwachsen kann, wenn du dich nicht hängen lässt. Wenn du den Mut hast, auf ihn zuzukommen, kann es sein, dass du erlebst, dass Gott anders reagiert. Und dann gibt es eine Kollision in unserem Kopf. Wir lesen Sachen in der Bibel, wie zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 9, jetzt habe ich es wieder. Ja? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden verzeiht und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diesen Vers müssen wir im Herzen tragen und wir müssen ihn glauben. Weil ihr kennt das. Wir glauben manchmal Sachen, die wir nicht immer fühlen. Wir glauben, dass Gott uns vergibt, aber wir tragen die Schuld immer noch auf unserem Herzen. Aber wir müssen glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Dass Gott in seiner Milde nicht daran interessiert ist, uns unsere Fehler ständig vorzuhalten, obwohl er es könnte. Und wenn Gott es nicht tut, warum machen wir das? Warum machen wir das? Manchmal gibt es Entscheidungen, die wir treffen müssen als Gemeinde, wenn es um öffentliche Wahrnehmung geht, dass wir da schon Konsequenzen folgen lassen müssen, was nicht bedeutet, dass wir Menschen nicht lieben würden. Aber um ein Zeichen nach außen hinzusetzen, dass wir gewisses Verhalten nicht gut finden, müssen wir manchmal Zeichen setzen. Aber liebe Brüder und Schwestern, das hat in den Augen Gottes mit seiner Annahme nichts zu tun. In den Augen Gottes sind wir alle immer willkommen. Wir sind immer eingeladen, in seiner Gegenwart aufzublühen. Die Frage ist also, wie gehen wir mit diesem Konflikt um? Wir haben diese schwere Last auf unserem Herzen. Das Herz rutscht in die Hose vor den möglichen Konsequenzen, die da auf uns warten. Gibt es da eine Lösung für? Es gibt eine Lösung, die mir einfällt, die aber nicht sonderlich leicht ist. Und die bedeutet, im Glauben voranzugehen. Im Glauben voranzugehen bedeutet nicht, dass wir niemals Angst haben werden, dass wir nie Schuld spüren werden. Es bedeutet, dass wir Gott in jedem Schritt unseres Lebens mitnehmen und ihn um Unterstützung bitten. Dass er die Wege ebnet, die wir gehen sollen. Im Glauben zu leben bedeutet, dass wir mit unserer Schuld zu Gott kommen, weil wir wissen, dass er uns verzeiht. Ob wir es jetzt spüren oder noch nicht. Ich komme zurück auf meine Kindheitsgeschichte. Ich habe diese Vase jetzt zerstört. Die war nicht tausende Euro wert, ne? Die hatte mehr sentimentalen Charakter. Aber ich wusste, das wird ein unangenehmes Gespräch. Allein wenn die Eltern durch die Tür kommen, man hört das ja manchmal schon so im Treppenhaus, wenn die Eltern sich nähern und den Schlüssel rausholen. Und man weiß, okay, die Tür geht gleich auf. Und dann muss man etwas beichten. Und dann will man die Worte rausbringen, aber es geht nicht, ne? Die Knie schlottern. Man hat Angst. Man weiß nicht, wie soll man das jetzt sagen? So, ich habe zu Hause Fußball gespielt. Ich habe die Vase kaputt gemacht. Hä? Wieso machst du sowas? Ist mir auch klar. Jetzt, wo die Vase kaputt ist, ist mir das auch klar. Aber der Schaden ist jetzt angerichtet. Und ich merke, im Gespräch ist immer noch in den ersten Sekunden ein bisschen unangenehm, aber als das Gespräch vorbei ist und ich merke, ich lebe noch, ich habe noch alle 10 Finger, ja, mein Kopf sitzt immer noch auf seinem Platz, da weiß ich, ich habe es hinter mir. Es war ein schwieriges Gespräch, aber ich habe es hinter mir. Und dieses Gefühl von etwas hinter sich haben, finde ich, ganz ehrlich, ist ein gutes Gefühl. Manchmal ist das ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich habe es hinter mir. Ich bin diesen Schritt gegangen, zu dem Gott mich eingeladen hat. Gehst du diesen Schritt auf Jesus zu? Oder stehst du dir manchmal selber im Weg? Und der Glaube fängt für mich dort an, wo wir seine Verheißungen in der Bibel ernst nehmen. Und mit ernst nehmen meine ich jetzt verschiedenste Facetten, die in dem Text beleuchtet werden. Zum einen ist die unglaubliche Größe und Gnade Gottes in diesem Text ersichtlich. Gleichzeitig ist ersichtlich, dass Jesus Anforderungen hat und von seinen Jüngern fordert, dass sie tun, was immer er ihnen gebietet. Wollen wir Jesus folgen? Auch das hängt ja wieder sehr stark davon ab, was ich bei Jesus sehe, was ich glaube, was Jesus von mir will. Wenn ich jetzt glaube, dass Jesus von mir jetzt will, dass ich als Missionar nach China gehe, und das war eine ehrliche Sorge, die ich hatte, als ich so mich mit dem Glauben beschäftigt habe, weil ich dachte, was ist, wenn Gott von heute auf morgen sagt, Arthur, du gehst jetzt nach China. Aber Arthur will gar nicht nach China. Was machen wir denn dann? Ich weiß nicht, ob dir solche Sorgen auch manchmal kommen. Was ist, wenn du dein Leben Gott gibst und dann gehst du dahin oder musst was machen und eigentlich siehst du dich da gar nicht? Wie geht man mit sowas um? A, ich habe für mich erlebt, Gott hat mich nicht nach China geschickt. Ne? Ja, Gott hat mich nicht nach China geschickt. Und auch dort, wo es manchmal herausfordernd ist, sieht man das Wirken Gottes. Was haben wir zu verlieren, wenn wir mit Jesus gehen? Eigentlich gar nichts. Wir haben alles zu gewinnen. Aber es ist die Vorstellung, die uns manchmal einen Strich durch die Rechnung macht, eine Sorge, die uns selbst bewegt, eine Schuld, die uns zurückhält, den Weg mit Jesus zu gehen. Was will Jesus für dein Leben? Er will, dass du Licht bist. Er will, dass du Salz bist. Und er will, dass andere Leute in den Genuss seiner Gnade kommen. Dass andere Menschen in den Genuss seiner Liebe kommen. Und dazu hat er Werkzeuge auf dieser Welt. Und diese Werkzeuge, lasst uns ganz ehrlich sagen, so stehen nicht nur auf der Kanzel. Selten stehen die Werkzeuge Gottes auf der Kanzel. Manchmal sind Menschen auf der Kanzel das größte Hindernis für Gott. Aber ich überspitze jetzt, ja. Du bist Gottes Werkzeug. Du bist das Licht Gottes in dieser Welt. Und das, was die Menschen dringender denn je brauchen, ist Jesus Christus. Und da werden wir uns alle einig sein. Gleichzeitig müssen wir festhalten, dass das, was über Jesus gesagt wird, aus seinem Wort abgeleitet werden muss. Wenn wir jetzt zu den Leuten gehen und ihnen erzählen, dass sie in der Gegenwart Jesu immer so sein werden, wie sie jetzt sind, dann würden wir sie anlügen. Gleichzeitig würden wir sie anlügen, wenn wir ihnen erzählen, was sie noch alles tun müssten, um zu Jesus zu kommen. Auch das ist eine Lüge. Die Menschen müssen durch den Heiligen Geist bewegt werden. Genauso wie du und ich. Aber manchmal, wenn wir diese Schritte nicht gehen, wie sollen wir dann Vorbild sein für Menschen, die uns brauchen? Jesus bietet uns etwas Wunderbares an. Etwas, das wir mit Geld nicht kaufen können. Etwas, das uns so dringlich in dieser Welt fehlt. Und das ist Zugehörigkeit. Die Zugehörigkeit zu unserem Schöpfer. Die Einladung, aus seiner liebenden Hand Heimat zu finden. Und in seiner Gegenwart werden wir verändert. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, werden wir unmissverständlich, zweifellos verändert in das Bild, das wir sehen. Wenn wir also in unserem eigenen Leben wenig Entwicklung sehen, dann vielleicht, weil unser Blick immer in die falschen Richtungen gewandt ist. Aber das, was wir am dringendsten brauchen, finden wir bei unserem Herrn Jesus Christus. Deswegen ist das Evangelium leicht. Jesus kam in diese Welt, er lebte das Leben, das wir nicht führen konnten. Er starb am Kreuz, stand von den Toten wieder auf und ging in den Himmel, um wiederzukommen, um uns nach Hause zu holen, dort, wo er ist. Aber liebe Brüder und Schwestern, unser Leben mit Jesus beginnt nicht, wenn er in den Wolken wiederkommt. Dann wird es zu spät sein. Unser Leben mit Jesus beginnt hier und heute, wenn wir in seinem Wort die Verheißungen lesen, die uns Tag für Tag kräftigen sollen, uns ermutigen sollen, uns zeigen sollen, dass wir einen Platz hier auf der Erde haben, an den Gott uns gestellt hat, um als Licht zu wirken. Und er ist uns dafür A und O. Er rüstet uns zu, er spricht uns zu, er vergibt uns. Und er weist uns einen Weg in die Zukunft. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, führt manchmal kein Weg an schwierigen Gesprächen vorbei. Gesprächen Gespräche, die uns im Vorfeld Sorgen bereiten. Wie wird das ausgehen? Wo ist unser Glaube? Laden wir Jesus ein, an unserer Seite zu sein, mit uns zu gehen? Wenn wir nicht wissen, wo wir uns beruflich orientieren sollen, müssen Entscheidungen treffen, ja? Nehmen wir Jesus mit. Wenn wir uns die Frage stellen, wie viel Zeit, Kraft und Energie investiere ich in die Gemeinde, nehmen wir Jesus mit? Fragen wir ihn, wo unser Platz ist? Du bist geliebt. Damit beginnt Jesus hier und er macht es unmissverständlich deutlich. Du bist geliebt vom Schöpfer dieser Welt. Und er will dir eine Heimat geben, die ewig ist. Und ich glaube, dass wir einander darin bestärken und ermutigen sollen, dass wir diesen Weg miteinander gehen, einander liebevoll begegnen. Und das nicht nur in unseren eigenen vier Wänden hier. Weil wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was Gott für diese Welt will, was er mit deinem Nachbarn will, mit deinem Kollegen auf der Straße, der dir vorneweg gefahren ist. Die Absichten Gottes sind viel größer und weiter gefasst. Du bist hier, weil Gott dich führen will, ein Leben in Fülle zu führen. Jetzt sind wir hier, wir sind Menschen, wir haben Herausforderungen, wir haben Gefühle, wir haben Schuld, die wir auf uns lasten, aber mit Gottes Hilfe. Und da fängt der Glaube an. Mit Gottes Hilfe kann das Leben gelingen. Nicht nur irgendwann, wenn Jesus wiederkommt und wir dann auf der neuen Erde vereint sind. Nein, auch hier und heute soll uns Jesus alles sein. Und wenn wir nochmal zulesen, also nochmal nachlesen, was in Vers 16 steht, ich will das nochmal erwähnen, da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich formuliere es mal ein bisschen um. Nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Und dich dazu bestimmt, dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibt. Damit der Vater dir gibt, was auch immer du ihn bitten wirst in seinem Namen. Gott hat wunderbare Dinge mit dir vor. Und ich wünsche mir, dass du dir nicht im Weg stehst, dass der Pastor dir nicht im Weg steht, dass du diesen Weg mit Jesus gehen kannst. Gott hat wunderbare Dinge für diese Welt vor. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben, dass Gemeinde nicht nur ein Ort ist, an dem wir streiten, wie wir welche Sachen sagen sollen oder präsentieren sollen oder was jetzt richtig ist, sondern dass wir miteinander den Weg gehen, um Menschen zu ermutigen, um Heimat zu schaffen, so wie Christus sich das für diese Welt wünscht. Und da lernen wir. Und wir ermutigen einander, diesen Weg zu gehen. Du bist geliebt vom Vater des Himmels. Amen.